Ja, hallo auch von mir. Vielen Dank an die Frauen, die uns das Lied in zwei Sprachen gesungen haben. Das fand ich sehr schön. Und ein bisschen Englisch können wir ja alle hoffentlich. Denke schon, ne? Deswegen lautet heute die Überschrift: Die wichtigste Frage ever. Heißt so viel wie, ja, die wichtigste Frage überhaupt, so übersetzt. Erkennt ihr das Symbol in der Mitte? Das ist das Zeichen für die Unendlichkeit. Und darunter steht Infinity, was so viel heißt wie unendlich. Ja, ich möchte uns heute eine Begebenheit vorlesen aus dem Lukas-Evangelium 10, Verse 25 bis 37. Lukas 10, 25 bis 37. Das ist die Geschichte vom, also unter anderem vom barmherzigen Samariter, die Jesus erzählt. Da stand ein Gesetzesgelehrter auf, um Jesus eine Falle zu stellen. Ja, danke schön. Genau. Lehrer, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht denn im Gesetz Gottes? Was liest du dort? Der Gesetzeslehrer antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Richtig, erwiderte Jesus, tu das und du wirst leben. Aber der Mann wollte sich verteidigen und fragte, wer gehört denn eigentlich zu meinem Mitmenschen? Jesus antwortete ihm mit einer Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie schlugen ihn zusammen, raubten ihn aus und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen und ging schnell auf der anderen Straßenseite weiter. Genauso verhielt sich ein Tempeldiener. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Am folgenden Tag, als er weiterreisen musste, gab er dem Wirt zwei Silberstücke aus seinem Beutel und bat ihn, pflege den Mann gesund, sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer, welcher von den dreien hat an dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Der Gesetzeslehrer erwiderte, natürlich der Mann, der ihm geholfen hat. Dann geh und folge seinem Beispiel, forderte Jesus ihn auf. Ja, in dieser Geschichte kommt ein Mann, der wird hier Gesetzeslehrer genannt, auf Jesus zu und fragt ihn nach dem ewigen Leben. Also er stellt die Frage nach der Unendlichkeit. Und damit stellt er die wichtigste Frage, die ein Mensch ja eigentlich auf der Erde stellen kann. Und ihm war offensichtlich klar, dass das Leben nach dem Tod weitergehen wird. Das war ihm bewusst. Und er will wissen, wie er ewiges Leben bekommt. So scheint es hier. Ich wünschte mir, ja, dass eigentlich mehr Menschen sich diese Frage stellen. Das wünschte ich mir. Und warum fragen Menschen eigentlich so wenig nach dem ewigen Leben? Ist ihnen die Vorstellung von der Ewigkeit, von der Unendlichkeit, ist das für sie zu fantastisch? Ist das wie ein Märchen? Und eine ganz typische Antwort gab eine Marlene Dietrich, heißt sie. Als sie auf den Tod angesprochen wurde, da sagte sie Folgendes. Der Tod? Man sollte Angst haben vor dem Leben. Ja, aber vor dem Tod doch nicht. Da weiß man doch nichts mehr. Da ist's doch aus. Sie glauben doch nicht, dass nachher etwas kommt? Ach, so ein Quatsch. Fürchterlich. Da kann man doch nicht dran glauben, dass die da oben da alle rumfliegen. Gibt's ja gar nicht. Das ist so eine typische Antwort, die man wahrscheinlich bekommt. Ja, und was ist, wenn es vielleicht doch eine Ewigkeit gibt? Ich meine nicht das mit dem Rumfliegen da oben. Das ist einfach eine Fantasie der Menschen, weil das lehrt die Bibel gar nicht. Es ist eine Fantasie, die eine ernste Sache einfach nur lächerlich darstellen will. Und wenn das, was in der Bibel wirklich steht, wahr ist, und was ist dann? Und wir können das eigentlich ganz einfach herausfinden, ob die Bibel recht hat oder nicht. Und ich würde diese Marlene Dietrich gerne fragen, woher sie weiß oder ob es wirklich wahr ist, dass jeder Mensch sterben muss. Wir können das auch hier machen. Glaubt ihr, dass jeder sterben muss? Hebt mal die Hand, wer das glaubt. Ja, es wissen alle. Jeder muss sterben. Woher wissen wir das? Woher wissen wir das? Und diese Frage würde ich ihr gerne stellen. Aber ich kenne auch ihre Antwort. Ich kann es mir vorstellen. Sie würde sagen, natürlich, jeder muss sterben. Das ist doch klar, das weiß doch jeder. Und das habe ich übrigens auch bei meinem Arbeitskollegen gemacht. Ich hatte diese Woche Spätschicht und habe einen Teil der Predigt dort vorbereiten können, einfach weil, wenn das Telefon nicht klingelt, dann haben wir die Zeit dazu, dann das findet der Chef auch in Ordnung. Und dann habe ich den Kollegen gefragt, weil er das mitbekommen hat, er hat gesehen, dass ich da in der Predigt sitze, ich habe ihm das erzählt. Und dann sagt er, das ist die Natur, und zeigt zum Fenster mit der Hand. Natürlich muss jeder sterben. Aber ich werde diese Marlene Dietrich wahrscheinlich das nicht fragen können, weil ich kenne sie nicht. Und ihr Zitat von vorhin, das war von 1992, das ist schon eine Weile her. Wer weiß, ob sie überhaupt noch lebt. Aber wenn ihre Antwort so lauten würde, dann würde ich sie fragen, woher sie das weiß, dass jeder sterben muss. Und dann würde sie sagen, ja, sowas weiß man einfach. Aber es ist nicht einfach. Wir wissen es nicht einfach so, denn auch das steht in der Bibel. Und deswegen ist es wahr. Nicht, weil wir es wissen, sondern weil wir es aus der Bibel haben. Und das ist nicht alles, was dazu in diesem Zusammenhang steht. Da steht noch mehr. Hebräer 9, 27. Jeder Mensch muss einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht. Ja, was ist denn, wenn es mit dem Gericht auch wahr ist? Genauso wie mit der Wahrheit, dass jeder von uns sterben muss. Wenn das eine wahr ist, warum sollte das andere nicht wahr sein? Und ich wünsche uns, dass wir das wirklich ernst nehmen und dass wir darüber nachdenken und dass wir nicht leichtfertig damit umgehen, was die Bibel uns sagt. Und dieser Gesetzeslehrer, der stellte diese Tatsache nicht in Frage. Es war ihm eine Selbstverständlichkeit, dass es ein ewiges Leben und eine ewige Strafe gibt. Nur schade, dass er von Jesus eigentlich keine hilfreiche Antwort erwartet hatte. Denn er wollte mit dieser Frage, wie wir ja am Anfang gelesen haben, eigentlich Jesus eine Falle stellen und ihn in die Enge treiben. Und Jesus ließ sich natürlich nicht in die Enge treiben und stellt ihm eine Gegenfrage. in Vers 26. Und seine Antwort des Gesetzeslehrer, die zeigt wirklich, dass er sich mit den Schriften wirklich auskennt. Im Vers 27 zählt er nicht die 10 Gebote auf, was vielleicht überrascht, oder die vielen Reinheitsgebote, die die Juden damals hatten, sondern er betont ausschließlich die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Und diese stehen im Alten Testament schon ganz am Anfang in 3. Mose und 5. Mose. Er kannte sich wirklich gut aus, dieser Schriftgelehrte, dieser Gesetzesgelehrte. Lesen wir uns die mal durch. 5. Mose 6, 4 bis 5. Hört, ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe und mit all eurer Kraft. Und 3. Mose 19, 18. Räche dich nicht und sei nicht nachtragend. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ich bin der Herr. Ja, präziser hätte der Gesetzesgelehrte gar nicht antworten können. Er war tatsächlich ein ausgezeichneter Theologe. Er kannte sich mit der Schrift wirklich aus. Und Jesus hat es ihm auch im Vers 28 ja auch bestätigt. Und das hat der Gesetzesgelehrte, dieser Mann, natürlich mit Genugtuung zur Kenntnis genommen. Aber sicherlich war er auch ein bisschen enttäuscht, denn sein Plan war ja nicht aufgegangen. Er wollte Jesus eine Falle stellen. Das hat uns ja der Schreiber, der Lukas, der Apostel Lukas, der hat ja damit angefangen, diesen Abschnitt. Und im Vers 28, im zweiten Teil, da fügt Jesus diese kleine Ergänzung hinzu. Und ich glaube, mit dieser Ergänzung hat dieser Schriftgelehrte nicht gerechnet. Jesus spricht, tu das, mach das, handel danach. Und Jesus macht ihm damit deutlich, du hast alles richtig erkannt. Es stimmt, was du sagst, aber es muss auch getan werden, was da steht. Ansonsten nützt dir dein Wissen gar nichts. Ich glaube, jetzt war der Gesetzesgelehrte betroffen. Denn er wollte Jesus eine Falle stellen und das ist ihm nicht gelungen. Denn echter Glaube ist keine Wissenschaft. Echter Glaube muss in der Tat gelebt werden. Es muss etwas getan werden. Und dann blieb dem Gesetzesgelehrten nichts übrig, als zu fragen, wer ist denn eigentlich mein Nächster? Und damit wollte er wahrscheinlich nur seine Ehre retten. Und das ging auch schief, denn Jesus antwortet nicht direkt, sondern er antwortet mit einer Geschichte. Und immer wenn Jesus direkt antwortete, dann wusste Jesus, die Person, die vor mir steht, sie hat ein echtes Anliegen. Sie ist ehrlich, diese Person möchte eine Antwort von mir. Und immer wenn Jesus mit einer Gegenfrage geantwortet hat oder mit einer Erzählung, dann wusste er ganz genau, die Person, die vor mir steht, die meint es nicht ehrlich. Ja, und diese Geschichte vom barmherzigen Samariter, die kennen wir alle. Hier ist eine Zeichnung dazu. Da gibt es ganz viele Bilder. Ein Mensch, wahrscheinlich war es ein Jude, er ging von Jerusalem nach Jericho. Und das war eine gefährliche Strecke. Und man muss wissen, Jericho, das ist der tiefstgelegene, bewohnte Ort der Welt. Und das ist bis heute noch so. Er liegt 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Und dieser Mensch, der da unterwegs war, der fiel unter Räuber, was auf diesem Weg nicht üblich ist, nicht ungewöhnlich ist. Die Räuber zogen ihn aus, schlugen ihn, und ließen ihn halbtot liegen, raubten ihn aus Und dann kam ein Priester auf dem Weg, denn in Jericho lebten viele Priester und Leviten. Sie pendelten zwischen Jerusalem und Jericho hin und her. Und da war viel Verkehr auf dem Weg, weil sie verrichteten in Jerusalem die Dienste im Tempel. Und der Priester kam auf diesem Weg nach Jericho, aber als er den halbtoten Menschen sieht, da macht er einen Riesenbogen um ihn. Er geht möglichst weit weg um ihn herum. Ich glaube, dieser Gesetzeslehrer, der war von diesem Verhalten nicht sehr überrascht, weil die waren nicht gut aufeinander zu sprechen. Und genauso auch der Levit oder Tempeldiener, übersetzt die Übersetzung Hoffnung für alle. Als er den halbtoten Menschen liegen sieht, weicht er so weit wie möglich auf die andere Straßenseite aus und geht an ihm vorüber. Nun kommt als dritter ein Samariter des Weges, der das Gesetz auch kannte, aber in den Augen der Juden auf jeden Fall nicht als gesetzestreu galt. Ja, die Samariter, die waren sogar verachtet von den Juden gewesen. Und der Samariter kommt auf demselben Weg, und als er den halbtoten Juden am Wegesrand liegen sieht, versorgt er seine Wunden, sorgt für eine Unterkunft, übernimmt die Heilungskosten. Und das tat er, weil er sich an 3. und 5. Mose erinnerte. Das tat er nicht, weil er sich an die Gesetze erinnerte und dachte, ich muss meinen Mitmenschen lieben wie mich selbst, also dann muss ich halt dieses Gesetz tun und das Opfer auf mich nehmen und diesem armen Sünder jetzt helfen. Nein, auf keinen Fall. Er tat es, und das haben wir gelesen, weil ihm dieser Mensch einfach nur leid tat. Und daraufhin fragte Jesus diesen Gesetzeslehrer in Vers 36, was meinst du, fragte Jesus jetzt den Gesetzeslehrer, welcher von den dreien hat an dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Und die Antwort ist auch hier wieder richtig. Der Gesetzeslehrer erwidert, natürlich der Mann, der ihm geholfen hat. Und man merkt hier, er sagt nicht, ja, der Samariter, der ihm geholfen hat. Er brachte es nicht übers Herz, das Wort Samariter in den Mund zu nehmen und es auszusprechen. Und deswegen formuliert er es anders. Ja, dieser Mann, der ihm geholfen hat. Und damit entlarvt Jesus die Vorurteile und den Hass in seinem Herzen. Und somit eigentlich den wirklichen Mangel an Gehorsam diesem Gesetz oder diesem Gebot gegenüber. Und dann fordert Jesus ihn auf, dann geh und folge seinem Beispiel, sagte Jesus dann. Hat Jesus jetzt die Frage nach dem ewigen Leben wirklich beantwortet? Hat Jesus jetzt klar gemacht, wie wir das ewige Leben bekommen? Lautet die Antwort, dass wir Gutes tun sollen? Sollen wir denen helfen, die benachteiligt sind, damit wir ewiges Leben bekommen? Hat Jesus hier ein werksgerechtes Evangelium verkündigt? Das müssen wir herausfinden. Ein Beispiel aus dem Zweiten Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg ist die USA nicht sofort in den Krieg mit eingestiegen, sondern später. Und ich glaube, das war so 1945, glaube ich, schon zum Ende des Krieges. Und als erstes kämpften sie gegen die Japaner. Und ich glaube auch wegen Pearl Harbor, weil Japaner die Flotte von Pearl Harbor angegriffen hat. Und die Soldaten erhielten den Befehl, in Japan auf Okinawa das Felsplateau von Maeda einzunehmen. Und das hat einen Spitznamen, das heißt Hacksaw Ridge. Die Amis, die geben ja allem einen Spitznamen. Und diese wahre Geschichte von dieser Begebenheit wurde auch unter diesem Namen letztes Jahr verfilmt. Und in einer Division war der Soldat Desmond Doss stationiert, der aus Glaubensgründen den Dienst an der Waffe verweigert hatte. Sich aber anstatt an der Waffe sich als Sanitäter ausbilden ließ. Und er ist im Jahr 2006 im Alter von 86 Jahren gestorben. Er hatte sich damals entschieden, Leben zu geben, anstatt Leben zu nehmen. Und in der Schlacht von Okinawa, um Okinawa, lautete der Befehl, dieses Felsplateau einzunehmen, was sehr schwierig war. Hier ist ein Bild, ein Foto. Einer von den Soldaten ist dieser Desmond Doss. Und das ist natürlich sehr schwierig, wenn der Feind sich oben befindet und man von unten angreift, dann entstehen automatisch große Verluste. Und genauso war es der Division auch ergangen, in der Desmond Doss stationiert war, und auch der Division vor ihnen. Die Japaner, die wehrten sich mit aller Härte. Und es fielen innerhalb weniger Stunden Hunderte von Soldaten. Was hat dieser Desmond Doss dann getan? Unter Gefahr seines Lebens, als die Division sogar den Befehl erhalten hatte, sich zurückzuziehen, und als sie sich dann zurückgezogen hatte, rettete er alleine auf diesem Felsplateau circa 75 Kameraden das Leben, indem er sie auf dem Schlachtfeld suchte und alle, die noch lebten, alleine mit einem Seil dieses Felsplateau hinunterließ. Und darunter waren auch einige Japaner, die eigentlich seine Feinde waren. Aber er hat in diesem Moment keinen Unterschied gemacht zwischen Freund oder Feind. Und für die Gesamtheit seiner Taten auf Okinawa wurde er am 12. Oktober 1945 in das Weiße Haus eingeladen, um dort mit 14 anderen Soldaten von dem damaligen US-Präsident Harry S. Truman mit der Medal of Honor ausgezeichnet zu werden. Und das ist dieses Bild. Das ist der Präsident. Und er war der erste Soldat, der ohne eine Kugel im Krieg abgefeuert zu haben, mit der höchsten Auszeichnung der Streitkräfte der Vereinigten Staaten ausgezeichnet wurde. Hat sich Desmond Doss durch seine Heldentaten das ewige Leben verdient? Nein, ich glaube nicht. Er handelte aus Nächstenliebe seinen Kameraden gegenüber. Er half seinen Kameraden nicht, um das ewige Leben zu bekommen, sondern weil er das ewige Leben hat, hat er seinen Kameraden das Leben gerettet oder ihnen geholfen. Er liebte seine Kameraden wie sich selbst, denn er wusste, es hätte auch mich treffen können, und so half er ihnen. Und Jesus lehrt deutlich, dass er das ewige Leben ist. Jesus selbst. Nur er kann ewiges Leben geben. Zum Beispiel sagt Jesus in Johannes 14,6: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Also nur im Glauben an Jesus gibt es ewiges Leben. Und nicht durch irgendwelche Taten. Ja, aber warum sagt Jesus das dem Gesetzeslehrten nicht einfach? Wir müssen dazu den Beginn des Gesprächs noch durchlesen, und zwar den Vers 21. Bevor sich Jesus mit ihm unterhielt, sprach er zu den Jüngern, die er da ausgesandt hatte. Es waren 72. Und dann spricht Jesus zu seinem Vater im Vers 21. Da brach Jesus erfüllt vom Heiligen Geist in Jubel aus und betete: Mein Vater, Herr über Himmel und Erde, ich preise dich, dass du die Wahrheit über dein Reich vor den Klugen und Gebildeten verborgen und sie den Unwissenden enthüllt hast. Ja, Vater, das war dein Wille, so hat es dir gefallen. Ja, und daraufhin lesen wir dann im Vers 25, da stand ein Gesetzeslehrer auf, um Jesus eine Falle zu stellen. Ja, eigentlich wollte er gar nicht wissen, wie man das ewige Leben bekommt, weil er meinte, er wäre ja klug und wäre gebildet gewesen und hätte es durch seine Gesetzeskenntnis schon sowieso. Ja, Jesus lässt sich aber nicht in die Falle locken. Er lässt sich nicht in die Enge treiben. Und dann traf Jesus mit seiner Antwort voll ins Schwarze. Eigentlich hätte dieser Gesetzeslehrer kapitulieren müssen und sagen müssen: Jesus, ich kann es nicht. Wenn ich ehrlich bin, muss ich eingestehen, ich kenne das Gesetz, aber ich kann es nicht halten. Eigentlich mache ich mich jeden Tag schuldig. Das wäre die richtige Antwort gewesen. Er hätte fragen sollen: Jesus, gibt es einen Weg, ewiges Leben zu bekommen? Sage es mir. Das wäre ehrlich gewesen. Und dann hätte Jesus ihm direkt gesagt, er hätte ihm direkt geantwortet. Dann wäre die Geschichte vom barmherzigen Samariter nicht entstanden in der Bibel. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Und wie sieht es bei mir aus? Für wen halten wir Jesus? Für wen hältst du Jesus? Ist der einer von vielen, der von vielen Wahrheiten? Oder ist er die Wahrheit, die eine Wahrheit in Person? Und du wirst heute eine Entscheidung treffen, ob du willst oder nicht. Vielleicht gehörst du zu denen, die gerne wissen möchten, wie man ewiges Leben bekommt. Vielleicht suchst du es wirklich. Vielleicht meinst du es auch ehrlich. Dann sagt Jesus zu dir, den hatte ich vergessen, in Johannes 5, 24: Ich sage euch die Wahrheit. Wer meine Botschaft hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Ihn wird das Urteil Gottes nicht treffen. Er hat die Grenze vom Tod zum Leben schon überschritten. Ja, es ist immer noch so, dass jeder Mensch sterben muss. Dieser Körper muss wieder zur Erde werden. Wie in Hebräer 9, 27, wie wir es anfangs gelesen haben. Aber seit Jesus Christus gibt es die Möglichkeit, diesem Gericht, was danach kommt, auszuweichen. Ja, Jesus möchte dir wirklich ewiges Leben schenken. Aber dies kann er nicht tun, wenn wir uns ständig vor ihm rechtfertigen wollen und ihm zeigen wollen und beweisen wollen, wie gut wir eigentlich noch sind. Er rettet uns nur dann, wenn wir wirklich eingestehen und erkennen und zugeben, wie abgründig unser Herz ist, wie es in Wirklichkeit in uns aussieht. Und so wie dieser Gesetzeslehrer feststellen musste, dass er das Gesetz nicht halten konnte, können wir es heute auch nicht halten. Also ich kann es nicht halten. Wir machen uns ständig schuldig. Und es vergeht kein einziger Tag in deinem Leben und in meinem Leben, wo wir nicht mindestens ein Gebot übertreten oder es nicht halten. So geht es uns allen. Wisst ihr, welche Aufgabe der Priester und der Levit in dieser Geschichte haben oder spielen? Welche Rolle sie spielen? Sie waren Diener im Tempel, also der Priester und der Levit. Und sie repräsentieren hier die Gesetze und die Machtlosigkeit der Gesetze. Genau wie der Priester und der Levit an diesen verletzten Menschen vorbeigingen und ihn nicht retteten, genauso rettet das Wissen den Gesetzeslehrer nicht. Das Gesetz ist nicht dafür da, um uns ewiges Leben zu geben, sondern es ist einfach dafür da, um dir und mir zu zeigen, dass wir das ewige Leben brauchen, dass uns etwas fehlt. Der Samariter repräsentiert in dieser Geschichte Jesus Christus und seine unendliche Liebe. Und genauso wie dieser Samariter nicht vorbeigehen konnte, weil der Verletzte und Ausgeraubte ihm einfach Leid getan hat, sondern ihn pflegte, bis er schließlich ganz gesund wurde, genauso kann Jesus auch heute nicht an dir vorbeigehen, ohne dass du ihm Leid tust. Denn er sieht dein inneres Herz und dein Zustand, er tut ihm Leid. Genau wie der barmherzige Samariter ja dem ausgeraubten und verletzten Mann ein zweites Leben geschenkt hat, sozusagen, genauso möchte Jesus dir heute das ewige Leben schenken. Ja, und dann ist es nicht schwer drauf zu kommen, wer der verletzte Mann ist. Ja, der verletzte Mann, der bin ich und der bist du. Das sind wir gemeint. Und Frau oder Mann, das ist kein Unterschied. Dieser verletzte Mensch ließ sich helfen und sagte nicht, ich schaffe es schon irgendwie, lass mich in Ruhe, ich lass mich liegen, ich komme schon irgendwie wieder auf die Beine. Nein, er ließ sich heilen. Ihm war klar, aus dieser Lage komme ich nicht selber heraus. Ich brauche Hilfe. Und sein eigener hilfloser Zustand war ihm bewusst geworden. Er ließ sich retten. Und das Beste ist noch, er wurde kostenlos gesund gepflegt. Es hat ihn nichts gekostet. Es hat den Samariter einiges gekostet, um ihn zu heilen. Er hat die Kosten übernommen. Und genauso musst du dir von Jesus helfen lassen. Er ist der Einzige, der dir helfen wird. Die anderen, die werden achtlos an dir vorübergehen. Aber Jesus nicht. Er ist dieser, wie dieser barmherzige Samariter. Und du kannst aufhören, immer wieder zu versuchen, dir selbst zu helfen. Du wirst dich selber nicht verändern. Weil du es nicht kannst und ich kann es auch nicht. Lass dir sagen, bleib nicht auf diesem gefährlichen Weg Richtung Jericho. Wenn du auf diesem Weg bleibst, auf dem du dich jetzt befindest, wirst du am Ende deines Lebens verletzt, ausgeraubt und niedergeschlagen sein. Lass dir helfen, denn Jesus ist der Einzige, der deinen Zustand wirklich kennt. Und der Zustand tut ihm wirklich leid. Und wenn du das erkennst, dann wird Jesus dir begegnen und dir ewiges Leben schenken. Er wird sein Wort halten. Vielleicht stellt sich jetzt in dir die Frage, warum ausgerechnet Jesus? Warum nur er? Warum nur Jesus? Der Desmond Doss, er rettete seinen Kameraden und einigen Feinden das Leben und hat sie von diesem gefährlichen Felsplateau in Okinawa geborgen und riskierte dabei sein eigenes Leben. Er musste es nicht tun. Er hätte auch im sicheren Lazarett bleiben können. und niemand hätte ihm einen Vorwurf gemacht. Denn dort gab es schon genug zu tun. Dort gab es schon genug Verletzte. Aber er hatte sich entschieden, den Menschen zu helfen. Und jetzt kommen wir zu der Frage, warum nur Jesus? Und Jesus ist der Einzige, der nicht nur weiß, wie es dir geht, sondern er hat auch was dagegen unternommen, dir zu helfen. Er ist vom Himmel auf die Erde gekommen. Auch er hätte es nicht tun müssen. Er hätte auch im Himmel bleiben können. Aber dann hätte er uns nicht retten können. Und wäre er im Himmel geblieben, wäre er nicht zu uns auf die Erde gekommen. Sein Vater im Himmel hätte Jesus keinen Vorwurf gemacht. Es war nämlich seine eigene Entscheidung. Er ist Mensch geworden, nur für diesen einen Zweck, um auf einem Felsplateau, was Golgatha heißt, für mich und für dich zu sterben. Er bezahlte für unsere Verletzungen mit seinem Leben. Er hat es nicht nur riskiert, er hat es gegeben. Und indem er als Unschuldiger für uns Schuldige starb, hat er die Schuld, die uns niederdrückte, ein für alle Mal aus der Welt geschaffen. Und seitdem ist der Weg wieder sicher. Es gibt wieder einen sicheren Weg. Ja, Gott lässt sich nicht in die Falle treiben oder in die Enge treiben. Jesus lässt sich nicht für dumm verkaufen, so wie dieser Gesetzeslehrer es versucht hat. Auch wenn wir noch so gute Erklärungen haben, wenn wir noch so viele biblische Richtigkeiten wissen, wenn wir damit unsere Bosheit und unseren Egoismus und unseren Hass nur zudecken wollen, das wird Gott nicht gefallen. Und deswegen spricht Jesus zu diesem Gelehrten und auch zu uns in Johannes 5,39: Ihr durchforscht die Heilige Schrift, weil ihr meint, in ihr das ewige Leben zu finden. Und tatsächlich weist gerade sie auf mich hin. Und das erklärt Jesus noch besser an einer anderen Stelle, als er mit seinem himmlischen Vater spricht, was das ewige Leben ist. Johannes 17, 1 bis 3. Nach diesen Worten sah Jesus zum Himmel auf und betete: Vater, die Zeit ist da. Lass jetzt die Herrlichkeit deines Sohnes sichtbar werden, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Du hast ihm ja Macht über die Menschen gegeben, damit er allen das ewige Leben schenkt, die du ihm anvertraut hast. Und genau darin besteht das ewige Leben, Doppelpunkt, dich, den einen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Ja, das ewige Leben besteht nicht darin, lange zu leben, sondern das ewige Leben besteht darin, Jesus persönlich zu kennen. Das ist alles. Das ist das ewige Leben, das sagt Jesus selbst. Und Gott möchte dich beschenken, und zwar mit dem, ja, wonach der Mensch sich am meisten sehnt, wonach er am meisten fragt, nach der wichtigsten Frage überhaupt. Du kannst dir das ewige Leben nicht durch gute Taten verdienen. Du kannst es eigentlich nur empfangen. Und das hat der Gesetzeslehrer nicht verstanden. Hast du es verstanden? Und ich schließe ab mit einem Zitat von John Wesley. Er sagte: Denke daran, du bist zu keinem anderen Zweck geboren worden. Du lebst zu keinem anderen Zweck. Dein Leben ist dir zu keinem anderen Zweck anvertraut worden, als zu diesem einen: Gott auf Erden zu erkennen, ihn zu lieben und ihm zu dienen und dich dann in alle Ewigkeit an ihm zu freuen. Amen.